Der Säbelzahntiger. Ein Podcast von und mit
Jörg Weidenfeld
und Jens Alsleben.
Ja, moin zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Säbelzahntiger. Der Gustav, der den einen oder anderen von euch ja mittlerweile schon täglich begleitet, der ist immer omnipräsent. Und diesmal hat Gustav uns ins Ohr geflüstert, dass es total schön wäre, wenn wir das nicht immer nur zu zweit machen, sondern auch mal zu dritt. Und deswegen freuen wir uns sehr. Wir haben heute unsere allererste Gästin im Säbelzahntiger-Podcast. Und ich sage ganz herzliche Grüße in den Süden der Republik. Hallo, liebe Dorothea. Dorothea Wichert-Nick, ich grüße dich. Moin.
Moin Jens und moin Jörg. Sehr cool, hier dabei zu sein. Ich fühle mich geehrt, eure erste Gästin zu sein. Zumal dieses Thema mich in meiner Arbeit auch immer wieder sehr, also ich ziemlich viele Säbelzahntiger in meinen Sessions und ein großartiges Thema.
Ja, genau. Will ich erzählen, wo du die Säbelzahntiger begegnen und womit du dein täglich Brot verdienst, mit welcher spannenden Klientel?
Ich arbeite seit jetzt bei 6 Jahren mit Gründern, die den Weg zum CEO gehen wollen. Und das hat natürlich viel zu tun mit Lernen von Führungsinstrumenten. Also ich fokussiere mich auf die Führungsarbeit, aber vor allen Dingen auch mit einer ganz tiefgreifenden inneren Transformation. Ja, ein Gründer ist am Anfang derjenige, der Produkte liefert, der macht, der sich definiert durch die hohe Selbstwirksamkeit. Und wenn man aber ein großes Unternehmen führen will, dann muss die Selbstwirksamkeit irgendwann mal transformiert werden in etwas, was ich gern Führungswirksamkeit nenne. Und das hat ganz viel mit dem Inneren zu tun und der inneren Reise. Und die begleite ich mit meinen Klienten meist über mehrere Jahre. Hintergrund dazu, ich habe selber 20 Jahre lang in Wachstumsunternehmen gearbeitet, von fünfter Angestellter eines Beratungsstartups bis hin zu CEO von 500-Mann-Unternehmen. Immer in Gründerkontexten habe sehr, sehr viel erlebt, wie diese Reise, wie wichtig diese Reise ist.
Ja. Darf ich fragen, im Sinne von Selbstwirksamkeit und Führungswirksamkeit, was ist der Unterschied zwischen den beiden?
Die Selbstwirksamkeit, ich mache das mal gerne am Beispiel von Billard. Ja? Billard, Selbstwirksamkeit heißt, ich nehme die Kugel und schmeiße die ins Loch. Oder ich stoße sie mit dem Kö an und sie geht direkt rein. Ja? Volle Kontrolle. Führungswirksamkeit ist das Spiel über die Bande. Ja, ich weiß, was ich tun muss, damit, wenn ich eine Sache anstoße, die dann sozusagen mehrere Anstöße gibt und idealerweise ja über die Bande eine Kugel anstößt und vielleicht dann 2 oder 3 in die Löcher bringt. Das ist Führungswirksamkeit. Ja? Und dieses Gefühl, ich weiß, was ich tun muss, damit eine Organisation das tut, den Outcome bringt, den wir haben wollen. Und ohne, dass ich die ganze Zeit schiebe.
Gibt es denn bei denjenigen, die die Transformation von Selbstwirksamkeit aus Führungswirksamkeit vornehmen, begegnen denen da schon Säbelzahntiger? Also nicht derjenige zu sein, der immer selbst Tor macht, sondern das veränderte Rollenverständnis, ist das schon beängstigend?
Das ist total beängstigend, weil natürlich diese Selbstwirksamkeit, das ist ja das, was auch die Gründer am Anfang können ja arbeiten wie irre. Ja, weil die Selbstwirksamkeit, dieses Gespür, ich stoße was an, da passiert was, das bringt uns total in den Flow. Und dieses Flow-Gefühl ist sozusagen, bringt uns die Energie zurück, die einen, wenn man so eine Truppe hat von vielleicht mal bis 20 Leuten, die einen täglich aufstehen und weitermachen lässt. Und wenn die Organisation größer wird, ist eben dieses Gefühl, dass ich bewege, das wird weniger. Und fehlende Wirksamkeit ist etwas, was uns ja letztlich auch, also normale Menschen, in die Depression bringt. Das heißt, es gibt oft, wenn die es noch nicht lernen, wirklich diese Führung abzugeben und diesen Effekt zu haben, gibt es fast sowas wie eine Gründerdepression. Und die hängt sehr stark damit zusammen, was ist mein Selbstbild? Und in diesem Selbstbild sind ganz, ganz viele Säbelzahntiger versteckt. Ja? Der Säbelzahntiger, der will, dass ich schnell bin. Der Säbelzahntiger, der will, dass ich stark bin, dass das immer gut läuft, dass ich alles kontrolliere. Die laufen da zu Scharen rum. Und letztlich geht es darum, in dieser Transformation diese Säbelzahntiger zu verstehen und zu zähmen. Ja? Und aus ihnen die Kraft rauszuholen. Ein Tiger ist ja auch was Cooles. Ja? Und ihr habt ja auch euren kleinen Tiger, der wenn der gut gezähmt ist, dann ist der, dann hilft der ganz schön weiter, so wie er das mit Anna macht.
Ne? Ja, ich denke auch. Also ich habe meinen Säbelzahntiger lieb gewonnen im Sinne von, ich weiß, er ist ein guter Antreiber, er ist ein guter Erinnerer, er ist eine Ressource, die immer da sein wird. Ich muss nur immer noch in Kontrolle bleiben sozusagen, wie sehr ich ihm da das Feld überlasse, ne? Und muss vor allen Dingen auch sehen, dass er natürlich eine andere Seite hat, die mich auch in die Erschöpfung bringen kann. Ne? Mhm. Wie gehst du denn da normalerweise ran? Also die kommen ja nicht zu dir, weil sie sagen, wir wollen unsere Säbelzahntiger in Schach halten. Was sind eigentlich so die, ich sag mal, oberflächlichen Painpoints sozusagen, die die Leute zu dir bringen? Und wie läuft dann der Erkenntnisprozess ab, bis sie feststellen, dass eigentlich ganz was anderes bearbeitet werden muss?
Das geht meist ziemlich schnell. Also die Hälfte meiner Klienten kommt heute, und das finde ich großartig, mit dem Verständnis, ich habe da eine Reise vor mir und ich weiß, dass da ganz viel Veränderung ansteht und die will ich ganz bewusst durchlaufen. Das heißt, die haben so ein Bauchgefühl, da passiert was. Andere kommen, die andere Hälfte kommt zu mir, da hakt es schon im Unternehmen. Ja, da ist, oft geht es darum, wie viel Ownership ist im Team, also wie kriege ich die Menschen bewegt. Und viele wollen dann einfach nur Tools haben und gib uns mal einen Rahmen. Und da reichen dann aber oft ein, zwei Fragen zu, ja, wie gehst du in dem mit dem und der oder der mit in der Beziehung um, ja? Wie verstehst du die, dass die merken, wo, da ist ja, das Problem ist ganz anders, ja? Also noch ein Instrument mehr hilft nicht. Ich liebe den englischen Satz, a fool with a tool is still a fool. Ja, die stellen dann fest, noch ein Führungsinstrument, noch ein Planungsinstrument, it's not the point. Ja, sondern ich muss in die Beziehung gehen und in der Beziehung hocken ja dann ganz viele Säbelzahntiger.
Also mein Erbe ist ja in der Sanierung und die Frage, die mir gerade aufkam, war, wie, also ist die ökonomische Situation ja gerade in Gründerzeiten, wo Kapital eng ist, wo der Imperativ zu wachsen, Umsätze zu generieren, operativ vernünftig zu funktionieren, wo der besonders groß ist, ist der Säbelzahntiger größer oder siehst du eine Abhängigkeit in den gleichen, sagen wir, teamdynamischen oder zwischenmenschlichen Faktoren? Siehst du einen Unterschied, ob das Unternehmen finanziell bereits erfolgreich ist oder der Erfolg sich noch einstellen muss? Also hat die ökonomische Situation des Unternehmens, ist das ein Amplifikator sozusagen des Säbelzahntigers?
Ja, auch. Also es ist eine sehr gute Frage. Natürlich, wenn das dann mal stabil ist, dann ist ja auch, dahinter steht ja, ich habe es geschafft, da ein stabiles System hinzustellen. Und dann ist dann natürlich schon mal mehr Selbstsicherheit. Ich weiß, was ich bewegen kann und was ich drehe. Tatsächlich ist aber in dieser schnellen Wachstumsphase sind die Säbelzahntiger da, egal ob da finanzieller Druck ist oder nicht, weil einfach dieser Schritt so riesig ist. Auf der einen Seite, und du sprachst gerade den inneren Antrieb an, alle Gründer sind getrieben, hochgradig getrieben, das müssen sie sein. Du musst so ein Stück weit wahnsinnig sein, um diesen Job zu machen. Und gleichzeitig, wenn du ein großes Unternehmen führst, musst du ja eigentlich sehr viel mehr in eine Gelassenheit kommen, ja, weil nur mit der Gelassenheit kann ich auch andere machen lassen. Und diesen Schritt zu bewältigen, das ist die Zähmungsphase letztlich für die Säbelzahntiger, wo du dann feststellen musst, was hilft mir und was hilft mir nicht. Und die hängt gar nicht mal so am Finanziellen. Im Gegenteil, wenn das Wachstum sehr schnell ist, also wenn es wirtschaftlich sehr gut läuft und das Wachstum sehr schnell ist, kommen die halt schneller in diese Situation rein, wo sie sich drehen müssen und wo sie einen neuen Blick auf ihre Rolle brauchen.
Was siehst du denn für Rollenprojektion oder Verhaltensmuster? Gibt es da irgendwie ein Pattern, wenn du jetzt über alle Gründerteams mal drüber guckst, die du so begleitet hast?
Also das größte Verhaltensmuster ist letztlich dieses Lernen, das ist völlig offensichtlich auch, ja, die Kontrolle, die man am Anfang hat und die auch naturgemäß ist, ja, wenn alles nur in den Köpfen und im Herzen des Gründerteams ist, dann müssen sie die Kontrolle haben, haben sie Kontrolle. Diese Kontrolle ich sag mal, nicht loszulassen. Also wird ja mal der Tipp gegeben, du musst einfach Verantwortung einfach loslassen. Das ist natürlich Quatsch. Kontrolle zu transformieren, eben nicht mehr qua eigener Kraft, sondern wie übergebe ich richtig, wie halte ich nach, wie schaffe ich Strukturen, wo Accountability einfach natürlich wird. Und damit tun sich die meisten einfach schwer. Das ist eigentlich die Hauptdynamik, auf die es immer wieder zurückfällt. Und dahinter steht, dass also ich arbeite durchaus viel auch, es gibt dieses Modell der inneren Antreiber. Und was ich mache mit all meinen Gründern ganz am Anfang, schon im Onboarding-Antreiber-Test. Und die meisten haben sehr hohe Ausschläge und viele sind sehr stark auf sei schnell, sei perfekt und mach's allen recht. Und das ist natürlich, zeigt dann die Arbeitsweise, sehr viel ad hoc, was irgendwann mal ein geplantes übergehen muss. Sehr viel, ich versuche mit allen klarzukommen, wo es aber darum geht, so was willst du eigentlich? Was ist deine innere Klarheit, die dir hilft, on track zu bleiben, ja, weil ohne Klarheit keine Führung, ja, da spielt das mal allen recht rein. Der Perfektionismus natürlich bei der Kontrolle, es muss genauso sein, wie ich das will, ja, und da neue Zugänge zu geben und das loszulassen, und dahinter sitzen dann natürlich auch die Säbelzahntiger, die, und das ist auch eine ganz große Diskussion, immer wieder ganz tief drin ist in den meisten Gründern, der Säbelzahntiger arbeiten muss hart sein. Also wir sind nur dann gut, wenn wir uns alle anstrengen. Das ist natürlich, ich konnte dann immer mit dem Bild des Flywheels, also ein gutes Unternehmen funktioniert wie ein Schwungrad. Ja, am Anfang ist es natürlich hart. Ja, aber wenn so ein Schwungrad hart bliebe, dann würde es einfach kaputt sein. Ja, sondern eigentlich musst du hinkommen, muss dein Ziel sein, mehr Leichtigkeit zu bringen. Und wenn dann der innere Antreiber sagt, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, Arbeit ist nur gut, wenn es irgendwie anstrengend ist, das ist eine ganz große Selbstsabotage.
Das resoniert sehr stark mit mir, weil ich das den Leuten auch immer erzähle. Ich habe ja als Soldat angefangen und meine berufliche Prägephase, da stand Spaß nicht im Vordergrund. Und ich habe immer gesagt, Arbeit muss keinen Spaß machen. Arbeit muss gemacht werden. Und das hat sich dann leider halt auch irgendwo verfestigt, ne? Dass ich dann bis hin zu der Tatsache, dass ich immer irgendwie Verdacht geschöpft habe, wenn irgendwas dann tatsächlich zu lange Spaß gemacht hat. So nach dem Motto, das kann jetzt bitte nicht richtig sein, ne?
Nee, und also ich bin genauso aufgewachsen, lange in der Beratung gearbeitet, immer sehr ambitioniert und beziehungsweise, und das persönlich jetzt mal, ich bin dieses Jahr, also auch jetzt dann Coaching-Practice aufgebaut, da auch sehr erfolgreich, ja, und ich bin dieses Jahr gestartet mit dem Vorhaben raus aus der Raupe Nimmersatt, die immer irgendwie am Fressen ist, rein in Schmetterling, das war mein Bild. Und hey, es hat mich lange gebraucht, um zu akzeptieren, dass es einfach leicht genauso okay ist. Und wir verbinden immer leicht und großer fetter Säbelzahntiger mit dem gelassen sein, mit dem ich mache da nichts. Ja, also das ist sozusagen dieses Angstbild, was die meisten vor Augen haben, wenn es leicht ist, dann tue ich ja nichts mehr. Ja, und das ist schon, also das Säbelzahntiger bei mir im Coaching spricht dann immer von dem Peitschenmann, der hinter uns steht, unserem alter Ego, der sagt, wo wir uns ja selber sagen, hey, wenn du mal gelassen bist, dann kriegst du offensichtlich nicht mehr genug gebacken. Ja, und dann bist du schlecht. Und gerade Management hat das natürlich ganz viele Varianten. Ja, das hat die Variante, ich spendiere lieber Zeit zum Arbeiten, als an der Beziehung zu arbeiten. Ja, weil Beziehung, ja, gemeinsam sich kennenlernen, gut miteinander arbeiten, ist tendenziell Leichtigkeit und keine Arbeit. Ne? Und das ist eigentlich der größte fette Tiger da im Raum.
Jetzt ist es ja so, dass Gründer, die beginnen ihr Unternehmen ja aus einer Inspiration heraus. Mhm. Ja, und da sehe ich auch den großen Unterschied in dem Wandel. Also ob wir es hier mit einem Antrieb zu tun haben aus einer Inspiration heraus, weil dann fühlt sich das gar nicht wie Arbeiten an. Ich mache das, was mein Herz erfüllt, auch aus der Idee heraus, dass es mein Herz erfüllt. Und dann hat das eine unternehmerisch erfolgreiche Wirkung. Und dieses Handeln fühlt sich, also ich kenne die Situation in meinem eigenen Leben sehr gut, dann fühlt sich das sehr, wie soll man sagen, aus an, als hätte man 10 Turbolader dabei. Also es fühlt sich nach deutlich weniger Aufwand an, und nach deutlich mehr Wirkung. So, wenn ich jetzt den Peitschen, also den Antreiber nehme, dann bewege ich mich ja automatisch im, sage ich jetzt mal, eher im motivierten Handeln als im inspirierten Handeln, weil es Imperative gibt, denen ich folgen muss, um das zu tun. Damit ist aber der Freudefaktor sozusagen eigentlich schon im Keller, wenn es notwendig ist, dass ich die Inspiration durch einen anderen, sagen wir fast schon darwinistischen Antrieb irgendwie ersetzen muss. So, kannst du die Übergänge, also wann, weil ich muss ja als Gründer inspiriert angefangen haben, sonst mache ich das nicht. Mhm. So, kannst du den Übergang, wenn sich das von links nach rechts bewegt, kannst du den skizzieren oder welche Faktoren Gründer dahin bringen, von A nach B zu kommen?
Was passiert da? Die Inspiration kommt raus, ich schaffe was Neues. Ich schaffe ein Produkt, ich schaffe eine Dienstleistung, ich befriedige ein Bedürfnis. Das ist natürlich diese Arbeit, ich schaffe ein Produkt, was die Welt begeistert, prägt den Unternehmensaufbau, ich sag mal immer bis zu einer Größenordnung, Anzahl der Gründer mal 15 bis 25 Mitarbeiter. Weil da kannst du noch, das ist am Ende sozusagen, dann ist deine Führungsspanne maxed out. Bis dahin kannst du rein über die Inspiration arbeiten. Dann wird aber spätestens an dem Punkt findet der Übergang statt von ich baue ein Produkt, was cool ist und inspiriert, zu hin, ich muss jetzt eine Organisation bauen. Und es geht nicht mehr ums Produkt, natürlich schon ums Produkt, aber also das muss dabei rauskommen, aber die Hauptarbeit ist eben eine andere. Und ja, mein Coach wiederum, Hans Friedler, hat das letztens sehr schön formuliert, er sagt, das ist die Desillusionierung des Unternehmertums. Ja, dass es eben nicht mehr darum geht, einfach nur ein cooles Produkt hinzustellen, sondern die Organisation zu bauen. Und dafür sind die meisten nicht mental angetreten. Ja? Und an der Größenordnung muss der Shift gemacht werden. Und da ist dann der Hebel eben genau das zu lernen, wow, ich bin auch wirksam, wenn es über die Bande geht. Also es geht ganz viel darum, dass ich ihnen helfe, Verantwortung zu übergeben und dann aber auch ihnen helfe zu sehen, guck mal, das hat jetzt funktioniert. Mhm. Und wie großartig ist das, dass ich da eine Organisation hingestellt habe, die viel mehr machen kann, als ich das alleine schaffe. Ja, und in dieses Annehmen der neuen Rolle, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Teil. Und wie gesagt, das ist viel tiefere innere Arbeit.
Ja. Mal eine Folgefrage zu dem Thema, der mir gerade kommt. Haben die Gründer dann, müssen die eine andere Identität annehmen? Sozusagen ist das wie, dass die alte Identität des Produktkönners sozusagen sterben muss, um die neue Identität einer Führungskraft anzunehmen?
Im Prinzip schon. Ja. Und das ist tatsächlich auch für viele ein Punkt, wo sie sagen, also es gibt ja zwei Möglichkeiten, da drauf zu schauen. Ne? Die eine Möglichkeit ist, ich bleibe in der Identität des Machers und die kann ich jetzt nicht mehr ausleben, weil ich nicht mehr so direkt am Produkt und direkt am Kern der Organisation arbeite. Und tatsächlich steigen viele Gründer ja bei dieser Größenordnung auch aus. Ja? Also gibt es so drei Möglichkeiten, dass diese Form weiterzuführen. Entweder sozusagen, ach, klein ist ja auch ganz schön, ja, kein Wunder. In Deutschland, das dürfte überall auf der Welt genau sein, 97% der Unternehmen sind kleiner als 50 Leute. Das hat einen Grund, der nicht nur am Markt liegt, sondern ganz viel in dieser, ja. Der zweite ist, das habe ich zweimal miterlebt, dass sie dann verkaufen. Ja, das Problem ist nur, dass eine Organisation der Größenordnung meist nicht auf eigenem Bein steht. Das heißt, die knicken dann ein. Oder sie fangen an, massiv zu schieben, dann kriegst du toxische Kulturen.
Was ganz spannend ist in dem Zusammenhang, es gibt ja verschiedene Grenzen sozusagen in den Beziehungen von Menschen. Also es gibt also Dunbars Zahl, weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, ne? Das sagt ja, dass ein Mensch eigentlich nur 150 Menschen die Namen kennen kann und die wesentlichen Beziehungen unterscheiden kann. Aber interessanterweise gibt es auch eine Zahl, die nennt, das sind 15. Man kann eigentlich nur 15 Menschen wirklich tief vertrauen. Das ist der eigene Tribe. Man kann nur, 30 bis 40 Menschen in der normalen Lautstärke erreichen. Das hat was mit der dörflichen Struktur zu tun, in der wir groß geworden sind. Danach muss man die Stimme erheben. Das heißt also, dann steigert sich letztendlich die Führungsspanne sozusagen. Und deswegen ist es so schwierig, wenn ich plötzlich ein zweites Stockwerk anmieten muss, wenn ich wachse als Unternehmen, weil ich plötzlich nicht mehr alle Leute sehe und mit meiner Stimme nicht mehr erreichen kann. Und wenn es dann über diese 150 rausgeht, man tatsächlich eben aus den Beziehungen geht, die Leute plötzlich nicht mehr kennt, nicht mehr zuordnen kann und dann den Bezug auch dazu verliert. Ne? Und das Ganze ist ja alles in uns veranlagt, schon tausende von Jahre alt, und es schlägt sich immer wieder nieder. Aber vielleicht noch eine Frage auch für die letzte Runde sozusagen. Die Gründerteams, wir sprechen ja immer von Teams, die ja alle ihre Rucksäcke, ihre Antreiber sozusagen mitbringen und das wahrscheinlich herrlich aufeinander projizieren. Was ist denn so da deine Wahrnehmung?
Da gibt es unterschiedliche Konstellationen. Also was ich oft erlebe, sind zwei Varianten, dass entweder die Gründer sehr ähnlich sind. Also wenn du an Antreiber schaust, habe ich Teams, ja, da sind alle sei schnell, sehr ausgeprägt, da sind alle, mach's allen recht. Da kriegst du dann so eine Dynamik, also so ein sei schnell Team, ja, das läuft halt immer dem Team davon. Ja, die können dann ganz gut zusammen, aber bei mach's allen recht, die trippeln dann auf Zehenspitzen umeinander her. Also sie finden einen Modus, aber weil es diese gemeinsame Basis gibt, da ist dann eher sozusagen aufpassen, sozusagen, was passiert zwischen euch und dem Team und wie passt das? Und die zweite Variante ist, dass sie sehr konträr ist. Oft hat man den Visionär und auf der anderen Seite den Macher, und das ist eine Konstellation, die klappt ganz gut, wenn es klein ist, wenn das dann, da fehlt aber das organisatorische Element, und die müssen dann oft auch ergänzt werden, wenn das wächst. Und aber in jedem Fall dieser Blick drauf, also das mache ich auch viel, das, wie gesagt, einen Treibertest schaue ich an, dann schauen wir, was löst das im Stress aus, ja, und was sind die Stresssymptome jedes Einzelnen und wie könnt ihr die wahrnehmen lernen, sodass ihr dann sozusagen runtermoderiert, bevor die Säbelzahntiger die Dunklen mitten im Raum sitzen.
Also das heißt, du hilfst ihnen, ihre Säbelzahntiger auch sichtbar zu machen und gegenseitig zu verstehen.
Ja, und das ist total wichtig, weil wenn du es verstehst, ja, wenn du mal verstehst, deshalb ist der so, ja. Und zum Teil geht das bis runter in die Kindheit. Ja, was ist die Prägung? Was hat der mitbekommen? Verstehen ist immer eine Riesenbasis, um zu Einigungen zu kommen. Ja, wenn man weiß, aus welcher Realitätssicht der andere guckt, kann man schon viel entspannter sein, als wenn man so full force aufeinander knallt. Ne?
Ja, ganz herzlichen Dank. Wir müssen ein bisschen so auf die Uhr gucken. Wir machen ja nur so 20 plus Minütchen, aber ich fand, das war ein sehr gutes Ende. Verstehen ist der Anfang von allem. Verstehen ist der Anfang von Vertrauen, und Vertrauen ist notwendig, um dann gemeinsam auch Dinge zu vollbringen. Herzlichen Dank für deine Eindrücke und viel Erfolg bei deiner Arbeit. Du musst ja dann immer multiple Säbelzahntiger gleichzeitig versuchen zu bezwingen, beziehungsweise deinen Kunden helfen, das zu tun.
Zähmen.
Wir sagen schrumpfen und zu einer netten Plüschtierfigur, die man dann lieb hat und auch immer dabei hat. In dem Sinne, herzlichen Dank für deinen ersten Auftritt hier als Gast. Hat extrem viel Spaß gemacht, viel Erfolg und weiter alles Gute dir.
Ja, vielen Dank euch. War toll.
Und denkt dran, habt euren Säbelzahntiger lieb, er kann auch nichts dafür.
Und wenn irgendeiner von euch eine super Säbelzahntiger-Story im eigenen Unternehmen erlebt, seid ihr herzlich willkommen, die uns zuzusenden, mit uns in Kontakt zu treten. Und vielleicht machen wir mal eine Episode gemeinsam, weil ich glaube, ein paar erfolgreiche Kriegsgeschichten im sinnvollen Kampf gegen den Säbelzahntiger oder in dessen Zähmung, besser gesagt, freuen wir uns natürlich sehr darüber, die mit euch zu teilen, weil ich glaube, dass die auch jeden anderen Hörer sehr ermutigt, auch immer jeden einzelnen Säbelzahntiger nacheinander zu zähmen, sodass sie Stück für Stück immer weniger werden.
Genau, und wenn euch das Ganze gefällt, dann bitte kommentieren, liken, teilen und ja, verbreitet den Säbelzahntiger. und vielleicht helfen wir uns dann gegenseitig auch ein Stück weit dabei, die eigenen Säbelzahntiger aufzulösen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Jens und
Jörg. Arrivederci.
Arrivederci, ciao, ciao.